Hallo und herzlich willkommen. Wenn man einen Arzttermin möchte und man ist Privatpatient, dann freut man sich sehr oft, weil man einen in 3 Wochen bekommt. Und Leute, die nicht Privatpatienten sind, müssen ein halbes Jahr warten oder so ähnlich. Aber ich glaube, alle Privatpatienten, die sich so bei Terminen freuen, sollten bei dieser Folge mal die Luft anhalten. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, bevor wir über das Risiko Privatpatient sprechen, wollen wir eins mal klarstellen. Du bist selber Privatpatient?
Ich bin selber Privatpatient und komme da auch nicht mehr raus. Mhm. Und ich bin Privatpatient, seitdem ich als Student, es gab ein paar Spezialisten, die waren auf Studenten angesetzt, weil die attraktive Versicherungsnehmer sind.
Langzeitzahler.
Ja, Langzeitzahler, speziell auf Medizinstudenten, die gehen nämlich nie zum Arzt. Ein Medizinstudent ist ein wunderbarer Versicherter, der kostet wenig, weil die Kollegen dann häufig auch nichts abrechnen, weil die ihn ja kennen. Mache ich auch. Ich schreibe bei Kollegen seltenst Rechnungen.
Wirklich? Ist peinlich. Das ist wahrscheinlich nicht mal legal, ne?
Doch, wieso?
Darfst du deine Leistung umsonst anbieten?
Ja, selbstverständlich.
Ah ja, okay. Ist das so eine Art Medizinermafia? Also, dass man generell sich gegenseitig keine Rechnungen schreibt? Und gilt es auch bei Operationen, wo du 80 Liter Blut brauchst und, sagen wir mal, noch mehrere Schwestern und Hilfsärzte im OP stehen?
Medizinermafia. Also, Journalisten sind alle gleich furchtbar. Nein,
du bist ja einer, du weißt es.
Nein, es ist einfach der Effekt, wenn ich im Krankenhaus bin, dann bekomme ich Rechnungen wie jeder andere auch. Da kann von Mafia keine Rede sein. Nur, wenn jetzt ein Bekannter von mir zu mir kommt,
ja,
dann stelle ich ihm in der Regel keine Rechnung. Hm. Und wenn ich zu dem komme, stellt der mir auch keine Rechnung.
Okay, da geht es nicht darum, dass ihr beide Ärzte seid, sondern ihr seid eigentlich befreundete Ärzte, so muss man sagen.
Okay, wir sind befreundete Ärzte, aber es ist sehr häufig, dass Ärzten dann doch keine Rechnung stellen.
Weil sie sich sofort anfreunden.
Genau.
Gut, okay.
Man weiß ja nicht, vielleicht kommt der dann zu mir.
Das ist der eigentliche Benefit als Arzt, liegt nicht darin, dass man gut verdient, sondern dass man die horrenden Arztrechnungen der Kollegen erspart bekommt.
Ich sehe schon, ich kriege dieses Denkmuster aus deinem Kopf nicht raus.
Nein, ich bin ja ein großer Freund der Ärzte und ich kann nachher noch was sagen, zumindest zur Abrechnung von Privatpatienten oder Kassenpatienten bei Zahnärzten. Da habe ich nämlich neulich mit meinem Zahnarzt drüber gesprochen, ausführlich. Aber das Thema hast ja du vorgeschlagen. Also du bist Privatpatient und du kannst sicherlich die Risiken oder das Risiko, Privatpatient zu sein, minimieren, dadurch, dass du selber sachverständiger Arzt bist. Aber grundsätzlich ist doch die landläufige Meinung so: Als Kassenpatient bekommt man die Leistung, die die Kasse einfach nicht mehr verweigern kann, weil es so viel Lobbyarbeit gab der Ärztekammern und vielleicht auch der medizinischen Forschung, der Pharmafirmen und vielleicht auch von Patienten und Patientenverbänden, dass sie einfach sagen müssten, okay, wir müssen das jetzt zahlen. Alles andere zahlt die Kasse erstmal nicht, weil sie geizig ist, weil sie auf diesem riesigen Geldberg sitzt und ganz, ganz, ganz viel Geld braucht auch für die Verwaltung. Und wir haben ja, weiß ich nicht, ich glaube ungefähr 3 Millionen Krankenkassen gefüllt in Deutschland, weswegen das auch alles nicht so besonders schlank ist. Ja, das sind so die Vorurteile. Und wenn dann der Privatpatient reinkommt, wo der Arzt ja ein Vielfaches abrechnen kann in seiner kleinen Gebührenordnung, dann freut sich der Arzt und wird ohne zu zögern dem Patienten nicht nur eine lange, gut gelaunte und ausführliche Beratung zuteil werden lassen, sondern ihn auch mit allem ausstatten, was das Gesundheitssystem hergibt, weil es bezahlt wird. Also mit besonders langer Beratung, aufwendigen Untersuchungen, modernsten Operationstechniken, Krankengymnastik, wenn er sie braucht, und edlen Medikamenten. Das ist das, was wir normalerweise, wir Laien, denken.
Ja, Moment, das hast du sehr schön formuliert. Aber du hast es, das muss ich jetzt dem Hörer sagen, mit einem Gesichtsausdruck getan, der kein Problembewusstsein wiedergespiegelt hat. Denn das, was du beschrieben hast, ist ja nicht das Paradies, sondern das Paradies hat ja schon ein paar Macken, wenn ich das so sagen darf.
Moment. Du darfst es mir erklären, aber erstmal der Kontext ist doch, ich komme mit einem, sagen wir mal, komplizierten Splitterbruch in eine orthopädische Praxis und der Orthopäde sagt, sorry, das Einzige, was da bleibt, ist operieren, aber Amputation. Und dann wird mir das Bein abgenommen und ich kriege ein billiges Holzbein. Das ist ja die Vorstellung. Aber als Privatpatient sagt er, also wir haben eine 40-stündige Operation, da können wir das Bein wahrscheinlich retten. Und wenn nicht, kriegen Sie eine kybernetische Prothese, die besser ist als das Originalbein. Das ist meine Vorstellung.
Genau. Und jetzt werde ich dir sämtliche Zähne ziehen, die du im Mund hast. Stück für Stück.
Okay.
Also, privatversichert hat Vorteile, ist ja nicht zu bestreiten. Das glaubt mir ja keiner, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich Vorteile habe. Ich bekomme Chefarztbehandlung. Gut, kann man sich darüber streiten, ob der besser ist als der leitende Oberarzt, vor allen Dingen im OP, aber wie auch immer. Ich bekomme ein oder zwei Bettzimmer, ja. Ich bekomme schneller Termine beim Arzt. Das darf nicht sein, aber es ist so. Das ist alles richtig und schön für Privatpatienten. Dafür zahlen die ja in der Regel auch mehr, die Kassen zahlen mehr, wie auch immer. Aber jetzt gibt es eine Sache, das hast du ja sehr schön beschrieben, die bekommen dann sämtliche Untersuchungen, die es so gibt. Also sie bekommen einfach die beste Behandlung. Die Frage ist nur, was ist die beste Behandlung? Ist eine ganz intensive Behandlung wirklich die beste? Und ich habe wirklich, ich kann dich jetzt mit Beispielen zumüllen, die ich habe, wo das definitiv nicht der Fall war.
Dazu möchte ich dich bitte ermuntern. Bitte mülle uns mit Beispielen zu.
Genau, ein Beispiel fiel mir jetzt in diesem Moment spontan ein, und zwar der Patient bin ich. Ich wollte okay. Mit meiner damaligen Freundin, wir hatten eine Reise geplant und ich hatte gerade mein Staatsexamen gemacht und wir hatten eine Feier und da bin ich am Morgen nach der Feier über ein Geschenk gestolpert, was ich von Tante Waltraud geschenkt bekommen hatte. Spiel des Lebens, so ein hoher Karton. Und dann bin ich unglücklich in eine Scheibe reingerutscht und habe mir dann beim Abfangen das Schlüsselbein gebrochen. Okay, das ist jetzt erstmal keine Tragödie, Schlüsselbein an der Schulter, aber blöd genug ist es schon. Dann bin ich in die Chirurgie und dann hatte ich einen Assistenten, der hat gesagt, ja, das ist ein glatter Schlüsselbeinbruch, da machen wir einen Rucksackverband. Rucksackverband heißt, es ist wie bei einem Rucksack, du ziehst die Schultern nach hinten und das musst du ein paar Wochen tragen. Mhm. Und dann wachsen die Knochen sauber zusammen. Man kann aber auch theoretisch operieren, aber ich würde einen Rucksackverband, sagten die. Und dann bin ich zum Chefarzt gegangen und der Chefarzt hat gesagt, das müssen wir operieren. Und da wurde ich operiert. Es ist eine steile These, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich als Kassenpatient einen Rucksackverband bekommen hätte. Hätte auch gepasst, weil ich sowieso mit meiner Freundin in die Türkei fahren wollte, musste ich ja eh einen Rucksack tragen. Aber wie auch immer, es wäre natürlich nicht gegangen. Ich wurde wahrscheinlich operiert, weil ich Privatpatient war.
Ganz kurz nochmal.
Bitte.
Jetzt könnte man darüber sprechen, wie lange es dauert, nach der Operation zu genesen. War es schneller als mit dem Rucksackverband oder hat es genauso lange gedauert oder war es länger?
Darüber kann man sich ja trefflich streiten. Mhm. Es ist aber dann auch eine Frage. Möglicherweise möchte ich ein paar Wochen länger Genesung, würde ich akzeptieren, wenn ich nicht operiert werden müsste.
Mhm. Okay. Dann könnte man über die anschließende Belastbarkeit des Gelenks sprechen, ob das nach einer Operation
ist. All diese Dinge, genau.
Und so weiter. Also,
ja, und man kann auch über die Indikation reden, denn es kommt auf die Frage an, ist das eine Trümmerfraktur oder nicht. Aber ich habe mir die Röntgenaufnahmen sehr genau angeguckt. Ich habe auch jemand anderes drauf gucken lassen. Ich war ein Grenzfall. Aber interessant ist, dass der Assistenzarzt, der die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens nicht im Vordergrund stehen hat, dass der Assistenzarzt gesagt hat, Rucksackverband und sein Chef hat gesagt, Operation.
Gut, ich würde sagen, es ist ein Indiz, ist noch kein Beweis. Okay.
Nein, es ist auch kein Beweis, es ist ein Indiz. Zu den Beweisen kommen wir noch.
Okay.
Du hast gerade das Loblied darauf gesungen, dass du viel tollere, als Privatpatient, viel tollere, modernere Medikamente bekommst.
Ja, stimmt. Ja.
Genau. Jetzt gibt es aber ein Problem. Neue Medikamente sind nicht unbedingt besser. Also es gibt sogenannte Scheininnovationen. Scheininnovationen in dem Sinne, die kommen jetzt neu auf den Markt. Neues Blutdruckmedikament, wie auch immer, wird gehypt, wird gelobt. Der Arzt kriegt von den Pharmafirmen kein Geld, wohlgemerkt. Also das würde ich ausschließen. Der Arzt will dem Patienten dann ja auch was Gutes tun und dann verschreibt er ihm eben dieses neue Medikament. Der Nachteil bei dem neuen Medikament ist, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, dann hat es alle Zulassungsstudien durchlaufen. Aber die letzte Studie, das ist dann sozusagen die Praxisanwendung.
Klar.
Das letzte Versuchskaninchen, das geht auch gar nicht anders, weil irgendwann muss ja ein Medikament dann auch auf den Markt, weil man kann ja nicht Millionen von Versuchspersonen testen. Aber das letzte Verfahren ist sozusagen der Praxistest. Und es gibt Medikamente, da bekommt man dann mit, war doch keine gute Idee, weil wir haben seltene Nebenwirkungen, die sind aber so relevant, wir nehmen es wieder aus dem Markt, das passiert.
Natürlich.
Und insofern ist es häufig so, dass es gar nicht klug ist, wenn du das super neue, teure Medikament bekommst, weil das bewährte alte gar nicht schlechter ist als die Scheininnovation. Und bei der Scheininnovation gehst du ein gewisses Risiko ein. Das ist schlecht.
Das ist jetzt aber natürlich auch wieder, würde ich sagen, völlig logisch, was du sagst. Und trotzdem kann es ja den umgekehrten Fall auch geben. Ein neues, teures Medikament, was deutlich weniger Nebenwirkungen hat. Ja. Ist möglich, ne?
Ist möglich. Drittes Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich mülle dich und unsere Hörer zu. Drittes Beispiel. Ich habe einen Vortrag gehalten, also Hirnwelten über das Gehirn. Ich lasse immer Fragen zu am Ende. Dann hast du schon mal einen Mediziner, einen Neurologen ohne Wartezeit. Dann stellen Leute häufig Fragen.
Wenn
über
du nicht Privatpatient bist.
Ne? Ja, ja, im Moment, genau. Dann stellen Patienten häufig Fragen oder Zuhörer häufig Fragen, die eigentlich eben Patientenfragen sind. Mhm. manchmal ein bisschen versteckt. Ein Freund von mir hat das und das. Und wenn ich das, wenn der Freund das, aber wie auch immer, jeder im Saal weiß.
Ich habe es tatsächlich auch schon bei Vorträgen von dir, die ich ja sehr gerne besuche, weil ich so viel da lernen kann und gut unterhalten werde. Kleiner Werbeblock hier. Es sind wirklich tolle Vorträge. Das ist so. Ich habe das ja oft erlebt und das ist dann ein bisschen niedlich. Eine Freundin von mir hat das und das. Und wenn du danach fragst, dann zeigen sie und sagen, ja, hier tut es immer, also bei ihr tut es hier weh. Und so. Ja,
genau. Und wenn sie kommen wollen, am 15. in Schwerte. Schwerte liegt am Rande des Ruhrgebiets. Naja, wie auch immer.
Ist immer ein Besuch wert.
Ist immer ein Besuch wert. Die Rohrmeisterei, die ist auch schön architektonisch. So, da war so ein Patient, der erzählte, er habe Schwindel. Wann haben Sie Schwindel? Ja, beim Aufrichten. Also er hat einen Garten, Schrebergarten, er arbeitet viel im Garten und dann ist er in der Hocke. Und wenn er sich dann aufrichtet, dann wird ihm schwindelig. Wie lange? Ja, ein paar Sekunden. Da würde man jetzt sagen, ja gut, das ist eben so. So funktioniert der menschliche Körper. Wird mir auch. Und allen anderen, die hier sitzen, auch. Dann ging dieser Mensch zu seinem Hausarzt, weil er ein bisschen beunruhigt war, verstehe ich auch. Dann hat der Hausarzt Blutdruck und EKG gemacht, völlig korrekt, verstehe ich auch. Und dann hat er ihm nur zur Sicherheit, hat er ihn zu einem Kardiologen überwiesen und der hat einen Herzkatheter gemacht. Das ist in dem Fall aber nicht mehr witzig. Ich habe den Zuhörer dann gefragt, sagen Sie mal, erlauben Sie eine Frage, sind Sie privat versichert? Er war privat versichert und er hätte den Herzkatheter sonst wahrscheinlich schlicht nicht bekommen. Aber an dieser Stelle ist es nicht mehr lustig.
Jetzt muss man sagen, ein Herzkatheter ist ja jetzt nicht sowas, was so wahnsinnig oft schief geht oder große Nebenwirkungen hat, aber schlichtweg unnötig an der Stelle.
Ja, und wenn es unnötig ist, dann ist auch eine Nebenwirkung, die nicht häufig ist, eine zu viel.
Ich stimme dir absolut zu. Ich wollte nur trotzdem sagen, es war keine Operation, die der nicht gebraucht hat oder so. Ne?
Genau.
Ja, genau.
Und noch ein Beispiel, weil ich so gerade in Fahrt bin. Und dann soll man mich ja auch nicht bremsen.
Nee.
Ich war mal bei einer fürchterlichen Präsentation, ich habe das gesehen in der Zeitung, mit Kochsalz gegen Schmerzen war die Überschrift in der Lokalzeitung.
Ja.
Und da bin ich einfach hingegangen. Und dann hat da ein Heilpraktiker, der aber für einen Orthopäden arbeitet, hat dann gesagt, wie sie Kochsalzlösung in Plexus, also jedenfalls in Nervenknotenpunkte spritzen, um chronische Schmerzen zu lösen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Kochsalz heißt in dem Fall, es geht nicht um Salz, sondern es geht um eine Lösung, die 0,9%ige Kochsalzlösung ist.
Mhm.
Und das ist genau das Kochsalzniveau in allen Zellen unseres Körpers.
Das ist das, was man als Infusion bekommt, wenn man Flüssigkeit braucht, oder? Im Krankenhaus. Ist doch auch
wenn man aber sonst eben nichts machen will, wenn es einfach nur Flüssigkeit sein soll, die sonst nichts tut.
Ja,
ne? Im Grunde dieselbe Eigenschaft hat wie der Rest der Flüssigkeit im Gewebe oder im Blut. Man nimmt diese 0,9%ige Kochsalzlösung, weil sie nichts tut. Also so eine Kochsalzlösung zu spritzen, ist schon mal ein bisschen komisch, weil die tut ja nichts.
Ja.
Sie in Nervenknotenpunkte zu spritzen, ist schon ein bisschen sehr mutig, weil wenn du da was verletzt, hast du am Ende richtig ein großes Problem. Und drittens, ein Heilpraktiker, ich spritze nicht in Nervenknotenpunkte und Kochsalz schon gar nicht. Und ein Heilpraktiker, der das tut, im Auftrag eines Orthopäden, das ist dann natürlich schon wirklich ganz schlimmes Theater. Und ich war dann der Einzige, der gefragt hat bei diesem Vortrag, gibt es denn irgendwelche Studien, die nachweisen, dass Sie damit chronische Schmerzen heilen können? Die Antwort von dem Typen war, sind Sie Arzt? Ja. Ja, dann möchte ich Sie bitten zu gehen. Das war seine Reaktion. Die anderen, die aber nur mehr chronische, ja, das war beeindruckend. Die anderen, die aber chronische Schmerzpatienten waren, die haben nur eine einzige Frage gestellt. Die hatten alle ein Problem. Die hatten chronische Schmerzen und chronische Schmerzen sind furchtbar. Die verändern deinen Körper und deine Seele und dein Leben, wenn sie stark sind. Jetzt sag mir bitte, welche Frage gestellt wurde.
Naja, wahrscheinlich, ob sie die Behandlung möchten. Und dann werden die gesagt, nee?
Nee. Die einzige Frage, die an dem Abend gestellt wurde, war, zahlt die Kasse?
Ach so. Okay.
Und das Problem, ja, wirklich, kein Scherz, ich übertreibe keine, es war wirklich so. Zahlt die Kasse? Und die Antwort war, die privaten ja, die gesetzlichen nicht. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, dürfen die Privaten das einfach so machen? Eine offensichtlich wirklich gefährliche, nicht schwachsinnige, sondern gefährliche Behandlung einfach dadurch legitimieren, dass sie sie bezahlen.
Aber gefährlich nicht, weil die Behandlung gefährlich ist, sondern weil man dann denkt, man macht was und man müsste sich eigentlich richtige Hilfe suchen? Oder ist die Behandlung selbst gefährlich, deiner Meinung nach?
Also wenn ich dir als Heilpraktiker zumal, aber auch als Neurologe, in Nervenknotenpunkte Kochsalzspritze, dann ist die Behandlung auch schon gefährlich.
Okay.
Wenn ich da eine Infektion auslöse, möchte ich nicht in deiner Haut, in deinem Nervenknoten stecken. Ah. Also wirklich nicht. Und das ist die Frage, die ich stelle. Die Gesetzlichen dürfen nur eine bestimmte, es gibt einen ganz genau definierten Katalog von Leistungen, die die Gesetzlichen bezahlen dürfen, die dürfen gar nicht mehr bezahlen, verstecken sich vielleicht hinter dieser Einschränkung, aber vielleicht ist es ja auch eine sinnvolle Einschränkung. Und die Privaten dürfen alles bezahlen. Mhm. Und das Schlimme ist, das tun sie auch. Sie bezahlen Ärzte, also ohne große Kontrolle. Sie bezahlen Heilpraktiker ohne große Kontrolle. Und für die Ärzte, ich meine, stell dir einen normalen, armen, niedergelassenen Arzt vor. Der hat also Kassenpatienten. 90% der Patienten sind üblicherweise Kassenpatienten. Und die Kassenpatienten, für die hat er ein gewisses Budget. Also der wird ja nach dem Prinzip bezahlt, du kriegst einen festen Betrag für Herrn Finger, wenn er Kassenpatient ist. Mhm. Und wenn du einmal pro Quartal kommst, bekomme ich diesen Betrag. Und wenn du fünfmal pro Quartal bekommst, bekomme ich auch nicht mehr. Wenn aber Herr Finger als Privatpatient kommt, dann kann ich jede einzelne Leistung abrechnen. Und dann bist du richtig attraktiv, natürlich. Und dann gibt es jetzt eine Sache, die ist, und ich höre dann auf zu monologisieren.
Ich finde das sehr interessant.
Ja, aber es gibt zwei Dinge, die sind einfach extrem problematisch. Das eine ist, die Leistungen wachsen und wachsen und wachsen. Ich habe eine ältere Zahl, das muss ich zugeben, die besagt, dass die Leistung, die ambulanten Leistungen, also bei niedergelassenen Ärzten, dass die ambulanten Leistungen, bei Kassenpatienten bleiben die mehr oder weniger gleich und bei Privatpatienten steigen die jedes Jahr um ungefähr 4%. Es geht aber nicht um die Kosten, die sind auch gleich, die sind auch definiert, sondern es geht um die wirklichen Leistungen. Du bekommst jedes Jahr 4% mehr Medizin als Privatpatient. Das tut dir aber unter Umständen nicht gut. Und die zweite Sache ist, ich habe eine ganz lustige, lustig ist in dem Fall Zusammenhang überhaupt nichts. Privatpatienten werden seltener in die Klinik überwiesen vom niedergelassenen Arzt als Kassenpatienten. Klingt jetzt erstmal total komisch, aber die Erklärung könnte sein, und wenn das stimmt, dann wäre es natürlich richtig übel. Ich meine, ich habe dich als Privatpatienten einfach gerne finanziell. Ich möchte dich nicht in die Klinik überweisen. Ich behalte dich einfach länger unter... Nein, Moment. Das Schlimme ist
ja, dass du die ganze Zeit so sehr leicht widerlegbare Argumente gebracht hast und jetzt kommst du hier mit diesem Schachmatte-Argument.
Ja, jetzt komme ich mit dem großen Hammer, aber...
Also pass auf, ich unterteile jetzt mal die Ärztezunft in die absolut prinzipientreuen, ethisch korrekt handelnden Ärzte, denen auch egal ist, ob jemand Privat- oder Kassenpatient ist, die immer das Menschenmögliche tun und natürlich rechtzeitig in die Klinik überweisen. Und die anderen. Und bei den anderen benennen wir es doch dann, man möchte einfach die Privatpatienten so lange melken, bis es nicht mehr geht. Und deswegen überweist man sie erst sehr spät in die Klinik, weil dort melkt ja ein anderer weiter.
Ich distanziere mich natürlich nicht von deiner
Wortwahl. Aber mit einem so großen Grinsen, dass das dann auch wieder alles ad absurdum führt.
Entschuldigung, das Grinsen kann man ja im Podcast Gott sei Dank nicht hören.
Pass auf, wir sind ja hier ein bisschen dialektisch unterwegs und ich spiele ja offensichtlich, mir ist ja klar, welche Rolle ich jetzt spiele, weil du die andere voll eingenommen hast. Wenn ich jetzt dann aber als Privatpatient in einer Klinik lande, dann hast du vorhin ja gesagt und jetzt komme ich wieder drauf zurück, es ist ja gar nicht unbedingt gut, dass mich der Chefarzt operiert. Und da würde ich sagen, das kommt jetzt ganz drauf an. Nämlich, wie viel Operationen macht der Chefarzt eigentlich in den letzten Jahren? Ist es einer, der das nur noch bei gut betuchten Privatpatienten macht? Dann ist das bestimmt eine schlechte Idee, weil sein Oberarzt bestimmt viel mehr Routine hat. Oder ist da ein Mann die Koryphäe, der diese Art Operation vielleicht gerade vor 5 Jahren erfunden hat, die vorher gar nicht möglich war? Und jetzt ist er der Einzige, der die viele Erfahrung hat, einen Schnüdelbedüdel da irgendwie am Stammhirn einzusetzen. Dann wäre es super. Also ich würde sagen, auch da ist es wieder von Fall zu Fall verschieden.
Ja, ist es.
Okay.
Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in der Regel ist es so, dass der Chefarzt häufig, nicht immer, überhaupt nicht immer.
Ja.
Der Chefarzt ist natürlich derjenige, der auf Kongresse geht und der Vorträge hält und die Klinik außen repräsentiert.
Und der viel Administratives machen muss.
Ja, klar. Und viel Administratives. Und der leitende Oberarzt ist der arme Kerl, der ständig am OP-Tisch steht.
Den du aber als Kassenpatient auch nicht immer kriegst, sondern da kriegst du oft auch den, der gerade seit einer Woche operiert.
Naja, den kriegst du nicht.
Irgendjemand muss den ja kriegen.
Ja, nee, aber der kriegt den dann unter Aufsicht. Es ist tatsächlich natürlich nicht alles so schwarz und weiß, wie ich es jetzt kurz gemalt habe. Das gebe ich zu. Nichtsdestotrotz, Chefarztbehandlung kann Vorteil sein, kann Nachteil sein. In der Regel ist sie wahrscheinlich eher gut. 1 bis 2 Bettzimmer ist in der Regel ja ein Vorteil. Also, aber es gibt ja eigentlich kaum noch 4 Bettzimmer, glaube ich, zu wissen. Ich weiß aber nicht genau. Na, wie auch immer. Nur, was mir einfach fehlt, ist eine Kontrolle dieser, wie du sagst, geldgeilen Ärzte.
Das habe ich gar nicht gesagt, aber danke dafür.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf, dass du es gar nicht gesagt hast. Was mir einfach fehlt, ist eine Instanz, die in irgendeiner Form den Patienten schützt vor Überdiagnostik und Übertherapie. Und das ist bei den Kassenpatienten, also um das jetzt mal zu sagen, es gibt eine Institution, die völlig unbekannt ist, obwohl sie unfassbar mächtig ist. Das ist der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Der gemeinsame Bundesausschuss legt fest, was die Kasse zahlt. Immer wieder neu. Kommt eine neue Behandlung auf den Markt, wird dort die Frage gestellt, ist sie der alten überlegen, ist sie zielführend, ist sie risikolos oder überwiegen die Vorteile die Nachteile? Und dann wird dieser gemeinsame Bundesausschuss beschließen, dass das eine Kassenleistung wird. Und dieser gemeinsame Bundesausschuss ist wahnsinnig mächtig. Man nennt ihn auch kleinen Gesetzgeber oder ZK im Gesundheitswesen, Zentralkomitee des Gesundheitswesens. Nur, dieser gemeinsame Bundesausschuss ist zumindest ein Gremium, was entscheidet, was Patienten bekommen und was nicht. Und das ist vielleicht auch ein Schutz für die Patienten.
Ja, man muss das an dieser Stelle sagen, jedes Gremium, wie auch jede Person, die Macht hat, ist natürlich also auf eine Art gefürchtet, ja, logischerweise, und entscheidet bestimmt nicht immer so, wie man das möchte, ja. Aber ich will jetzt trotzdem den Leuten, die da arbeiten, erstmal unterstellen, dass sie zumindest versuchen, alles richtig zu machen und auch das Budget, was es eben gibt im Gesundheitswesen, mit einer möglichst guten Behandlung zu verheiraten. Ob es dann immer gelingt, ist eine andere Sache.
Ne? Nein, nein, nein. Die entscheiden nicht über Budget.
Nee?
Das ist nicht ihre Aufgabe.
Nee, ich sage, die versuchen das Budget, was sie bekommen.
Nein, die bekommen kein Budget.
Gar nicht. Ach so,
die. Nein. Ah. Die haben eine Aufgabe. Die haben die Aufgabe zu definieren, welche Behandlungen bezahlt werden sollen.
Was passiert denn, wenn die 3-4 Behandlungen absegnen, aber es ist gar nicht genug Geld im Gesundheitswesen, um diese Behandlung
zu bezahlen? Das ist nicht ihr Problem.
Ach so, das ist.
Das ist nicht ihr Problem.
Das spielt auch keine Rolle.
Nein, das spielt keine Rolle.
Ah ja.
Der Gesetzgeber hat definiert, dass Behandlungen, ich zitiere, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Mhm. Er hat definiert, dass der diagnostische und therapeutische Nutzen nachgewiesen werden muss. Ja, nachgewiesen werden muss. Wenn das so ist, dann ist die Kasse gezwungen, auch eine sündhaft teure Behandlung
zu
bezahlen.
Wobei, ehrlich gesagt, ich meine, da kommen wir jetzt in ein anderes Thema. Wenn da steht, die müssen wirtschaftlich sein, was soll das denn da überhaupt noch bedeuten?
Es mag Grenzen geben, aber im Prinzip ist die Finanzierung nicht das Problem des gemeinsamen Bundesausschusses.
Okay.
Interessant ist übrigens auch, um das zu erwähnen, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Gremium, was einfach von, weiß ich nicht, 5 SPD, 5 CDU, 5 irgendwas Leuten besetzt wird. Nein, da sind 5 Vertreter der Krankenkassen drin als Bezahler, 5 Vertreter der Krankenhäuser, 2 Vertreter der niedergelassenen Ärzte, ein niedergelassener Zahnarzt oder der Verbände und nicht entscheidungsbefugt, aber beratungsbefugt, 2x5 Vertreter von Patienten, einmal allgemein und einmal unter bestimmten besonderen Gesichtspunkten. Jedes Gremium, was so mächtig ist wie dieser Ausschuss, der bestimmt ja über die Behandlung von 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Hätte der nicht so einen bescheuerten Namen, würden viel mehr Leute wissen, dass es ihn gibt. Es ist einfach der Versuch, Kompetenz da reinzukriegen und die gemeinsamen Interessen abzuwägen. Mhm. Und das klappt auch größtenteils. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, der Katalog, den die vorlegen, ist einer, den die Kassen auch nicht überschreiten dürfen. Mhm. Sie müssen die Behandlung bezahlen, die der gemeinsame Bundesausschuss festlegt. Sie dürfen aber auch nicht mehr bezahlen. Sie dürfen jetzt nicht einfach irgendwie, warte mal, es gab irgendeinen Heilpraktiker, der hat, glaube ich, gegen Krebs Ozon, Blut mit Ozon versetzt oder so. Das zahlen die nicht. Die Privaten aber schon.
Mhm. Das heißt, man hat im Prinzip keinen Schutz vor Scharlatanen, wenn ich das einfach mal auf den Punkt bringen darf. Übrigens, und jetzt die kleine Anekdote von meinem Zahnarzt. Ich bin da nach vielen, tatsächlich über 2 Jahrzehnten bin ich wieder zurück zu einem Zahnarzt, den ich einfach so gut finde, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann fahre ich den weiten Weg. Also der ist sehr weit weg von meinem jetzigen Wohnort. Ich habe gesagt, das ist mir egal. Ich will zurück zu dem besten aller Zahnärzte. Und wurde auch genommen, ja, nimmt keine Neupatienten, aber ich bin ja ganz alter Altpatient. Und ich komme rein und sage, Mensch, das hat sich ja gut entwickelt, mehr Angestellte, Praxis sieht schick aus. Sie haben wohl ganz viele Privatpatienten dazu bekommen hier im jetzt arrivierten Bezirk. Da sagt er, nee, und ich bin auch gar nicht scharf auf die. Da sage ich, hä? Wieso? Und dann hat er gesagt, naja, wir Zahnärzte haben keine große Lobby. Und das ist zwar wahr, dass wir bei, das geht dann bei vielen anderen Ärzten, ist das schön, dass man bei Privatpatienten dann das 3,5-fache des Satzes hier und da und so. Das Problem ist, bei Zahnärzten sind die Sätze seit den 60er Jahren gar nicht angehoben worden. Mhm. Das heißt, inzwischen ist es für mich so, auch die normalen Kassenpatienten müssen ja eh wahnsinnig viel selber zuzahlen oder haben so Zusatzversicherungen. Und das ist viel angenehmer für mich finanziell als Privatpatienten. Also die brauche ich gar nicht mehr. Das fand ich sehr interessant. Also auch da ist es offensichtlich so, dass in verschiedenen Bereichen auch wieder ganz andere Regeln gelten. Ne?
Das stimmt. Und in der Zahnmedizin, die tickt dann nochmal ganz anders als die Humanmedizin, darf man das sagen? Versus Zahnmedizin. Aber,
klar, darfst alles sagen. Stimmt nicht immer, aber darfst alles sagen.
Genau. Nein, aber das stimmt. Und die sogenannte Gebührenordnung für Ärzte, das ist wiederum der Katalog, in dem drin steht, wie viel ich abrechnen darf für einzelne Leistungen. Das ist eben bei Privatpatienten so. Ich glaube, die wurde wirklich schon lange nicht mehr substanziell. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, die ist relativ alt. Und natürlich verliert sich die Attraktivität so ein bisschen. Nur ich darf dann eben jede einzelne Leistung abrechnen. Und ich bin nicht gedeckelt, ist der Begriff. Ich kann als Kassenarzt igeln, das ist dieser Begriff, individuelle Gesundheitsleistung. Das heißt, ich darf dir irgendeine Behandlung anbieten, die in dem Katalog der Gesetzlichen nicht drinsteht. Aber da musst du selber bezahlen. Und der Privatpatient muss es eben in der Regel nicht. Der bekommt es auch von der Kasse zurück. Das ist dein Vorteil.
Jetzt lass uns noch, die Folge ist schon relativ lang, aber lass uns noch ganz kurz darüber sprechen. Erstens, ist es wirklich so schlimm? Und zweitens, das gehört natürlich dazu, kann man diese Risiken nicht vermindern? Also zum Beispiel, anders als bei der gesetzlichen Versicherung, kann man ja in der privaten Versicherung Bausteine kaufen oder nicht kaufen, wählen oder abwählen. Das heißt, ich könnte sagen, nee, Chefarztbehandlung, das möchte ich nicht. Und dann kriegt man ja automatisch auch die Behandlung vom Oberarzt, aber kriegt vielleicht zum Beispiel mehr Zahnersatz bezahlt oder so. Ja, das wäre die eine Variante. Und natürlich kann man auch an manchen Stellen, wenn man nicht so krank ist, dass man nicht mehr für sich sprechen kann, kann man natürlich Wünsche äußern. Man kann sagen, nein, ich möchte jetzt in ein Krankenhaus, ich möchte jetzt in eine Klinik zum Beispiel. Oder man kann auch Chefärzte fragen, wie ist es denn, also sagen wir mal so, als sehr selbstbewusster Patient könnte man ja auch fragen, hallo Herr Chefarzt, es gibt hier 5 Kliniken, die die Operation machen. Wie machen Sie die denn? Wie oft machen Sie die denn zum Beispiel? Ja, oder?
Ja. Nur die allerwenigsten Patienten können das.
Na klar,
die allerwenigsten
und wollen
Patienten
vielleicht
sind
auch nicht. Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung.
Man will, genau. Ja genau, es ist auch verständlich, man will dann irgendwie dem Arzt auch einfach vertrauen. Was dann auch am Ende der Genesung gut tut, wenn ich nicht jeden Schritt kritisch hinterfrage. Es tut mir gut, wenn ich meinem Arzt vertraue. Ich beobachte das bei mir selber auch.
Ist aber auch schön, wenn der Arzt einem Grund dafür gibt, ne?
Ja, eben, genau. Ja. Eine mögliche Lösung wäre ja zum Beispiel, und das wird ja auch propagiert, das Problem ist erstmal die Therapiefreiheit der Ärzte. Ich darf als Arzt machen, was ich will. Also im gewissen Rahmen.
Dass du als Arzt sagst, dass das ein Problem ist, finde ich schon mal irre.
Ja, aber es ist ein Problem. Ich habe Therapiefreiheit und wenn ich sage, dass eine Eigenbluttherapie eben eine sinnvolle ist, dann mache ich es eben. Heilpraktiker übrigens unterliegen überhaupt keiner Begrenzung. Die Kasse kann sich jetzt einem Arzt sehr schwer entgegenstellen, indem sie sagt, das können Sie so nicht machen. Dann wird der Arzt verstimmt und das ist dann auch unschön für die Kasse, wie auch immer. Jetzt könnte man aber ja zumindest ein Instrument etablieren, dass man sagt, lieber Patient, lieber Versicherter, nicht lieber Patient, lieber Versicherter von uns, wenn dir irgendwas suspekt vorkommt, wir haben eine Hotline, wir reden mit dir. Wir reden mit dir darüber, was wir tun können, was man tun kann. Und jetzt habe ich heute einfach mal versucht, rauszukriegen, ob diese Hotline, ob sie gibt. Und ich habe dann mit einer der ganz großen Versicherungen telefoniert und dann, weil es keine Hotline gibt, mit der Pressestelle. Und das Interessante war, dass er meine Frage überhaupt nicht verstanden hat. Weder die nach der Hotline, noch die nach der Übertherapie. Ich befürchte, dass es in diesem Bereich auch überhaupt kein Problembewusstsein gibt.
Jetzt hast du mit einer privaten Kasse gesprochen.
Ja.
Ja, okay.
Ich habe aber vor längerer Zeit schon mal einen längeren Artikel zu dem Thema geschrieben und da habe ich mit ganz vielen Kassen gesprochen. Und der Effekt war damals der gleiche. Ich habe also die vorsichtig begründete Befürchtung, dass sich nicht viel geändert hat. Aber, du hast recht, eine Kasse, statistisch ist das nicht eine Kasse und ein Pressevertreter. Das ist nicht hochrelevant.
Bei all dieser Ernüchterung, Magnus, wir vergessen ja nicht, dass auch Kassenpatient sein nicht immer schön ist. Müssen wir denn überhaupt versichert sein? Ich meine, du zum Beispiel, musst du überhaupt versichert sein, wo dir die Kollegen sowieso keine Rechnung schreiben? Ich weiß, du kannst auch selber mit deinem Arztausweis in die Apotheke und alle Medikamente einkaufen, die du möchtest.
Irre, ne? Aber ich muss sie bezahlen. Und wenn sie ganz, klar, ganz teuer sind, muss ich sie auch bezahlen.
Aber also
die
weiß,
Apotheker,
gibt
sie mir nicht umsonst.
Dem Apotheker kannst du ja auch mal eine Untersuchung schenken. Also da sind sicher, dem Bartern ist keine Grenze gesetzt.
Das ist richtig, aber leider Gottes, also wir haben keine Wahlfreiheit zwischen Privat und Kasse, ja, gesetzlich und privat. Mhm. Aber es gibt eine Pflicht zur Krankenversicherung, Punkt. Die gab es nicht immer. Und ich habe, wenn ich darf, noch eine lustige Anekdote. Und zwar war das ein Mensch aus der Fleischwarenindustrie, ein ganz alter Mann, dessen Tochter pikanterweise Ärztin war. Und der war einfach nicht versichert. Der hat das ganz marktwirtschaftlich gesehen und hat dann gesagt, wenn ich was brauche, bezahle ich das. Es kommt mich langfristig günstiger. Und der hatte völlig recht. Und dann hat er tatsächlich, der braucht einen Bypass.
Man muss aber sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wenn man eine ganz schlimme chronische Krankheit über Jahre hat mit teuren Medikamenten, könnte die Rechnung auch anders ausfallen. Ne?
Dann könnte es schiefgehen.
Ja.
Aber in der Regel passiert es ja nicht.
Ja.
Und bei ihm ist es nicht passiert. Er brauchte irgendwann einen Bypass. Und dann hat er schlicht und einfach Kostenvoranschläge eingeholt. Er hat einfach verschiedene Kliniken angeschrieben und gefragt, was kostet bei Ihnen ein Bypass, der und der Bypass. Und dann haben die alle völlig hilflos reagiert. Und weil die ihn kannten in dem kleinen Ort, wo er wohnte, haben die seine Tochter angesprochen. Sag mal, dein Vater hat bei uns angefragt, was für ein Bypass, was ist denn da los? Und dann hat die Tochter mit ihrem Vater gesprochen und sag mal, Vater, das geht so nicht, du blamierst auch mich. Wieso? Ich habe so viel Geld gespart bisher, ich kann mir viele Bypässe leisten, bevor ich so viel bezahlen muss, wie ich für die Kasse hätte bezahlt haben müssen. Und bis an sein Lebensende ging die Rechnung auf. Für seine Tochter war es trotzdem peinlich, aber wirtschaftlich war es extrem vernünftig, nicht versichert gewesen zu sein. Geht heute aber nicht mehr, nicht in Deutschland.
Also diese Logik finde ich ganz einleuchtend. Ich habe als junger Mensch mal gesagt, solange mich die Taxen im Monat nicht mehr kosten als das, was mich ein Auto im Monat kosten würde, fahre ich Taxi. Es ist viel bequemer und ich kann trinken und es hat wunderbar funktioniert. Ich hätte die Angst, wenn es jetzt um Medizin geht und ich bin nicht sowieso wahnsinnig reich. Wer weiß, ob ich das Geld, was ich jeden Monat für die Krankenkasse ausgeben müsste, auch wirklich gespart hätte, wenn ich es dann brauche. Das wäre meine größte Angst.
Das ist eine weise Einschränkung, das stimmt. Die hat mit Psychologie zu tun, nicht mit Geld. Aber es stimmt natürlich, du musst das Geld dann tatsächlich auch sparen, denn du brauchst es erst spät. Vermutlich. Du brauchst es erst im Alter. Vermutlich. Und dann solltest du es haben.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.